Wo willst du wohl hin, Sorrel?
Als Herr Lewis mir mit seinem rundlichen Körper den Weg abschneidet, sinke ich unter meinem Pockenumhang zusammen. Der Eigentümer des Wirtshauses zum Federhandschuh ist ein Berg von einem Mann mit einem kahlen Gipfel, und es gibt keinen Weg, der um ihn herum, über ihn drüber oder durch ihn hindurch führt. Erst recht nicht für eine Schankmaid wie mich. Meine Augen fest auf seine abgewetzten Schuhe gerichtet, schiebe ich das Beutelchen mit der Medizin, die ich selbst hergestellt habe, unter die Falten des Umhangs, der mich von meinem schmerzenden Kopf bis zu meinen zerschlissenen Schlappen verhüllt. Ich soll den Kornmüller benachrichtigen. Anschwellendes, derbes Lachen und das Trommeln von Fäusten unterbrechen die Lüge. Der Haupteingang des Wirtshauses ist nur 20 Längen von mir entfernt, aber im Schein der Laternen bilden die grob geschliffenen Tische eine überfüllte Landschaft aus schwitzenden, betrunkenen Gästen und verblühten Professionellen. Und mit meinem Brotherrn, der meinen Fluchtweg blockiert, kann ich nicht mal bis zu diesen Hindernissen vordringen. Ich habe die Stundenräume geputzt, biete ich ihm als Wegezoll an. Und ich habe die Bierkrüge für den Ausschenker abgewaschen. Die Mehlsäcke sind herein.
Was ist mit der Treppe?
Er zieht den Bund seiner Sacktuchhose so energisch hoch, als würde er einen Baumstumpf ausreißen.
Und den Bettlaken?
Ich habe die Laken von der Leine reingeholt und gefaltet.
Gut, dann die Treppe.
Als eine weitere Welle Gelächter aufbrandet, zeigt Herr Lewis mit seinem fleischigen Finger über die Schulter.
Du musst dir Kost und Logis verdienen. Ich führe hier keinen Wohltätigkeitsverein.
Er erinnert mich bei jeder Gelegenheit daran. Und sollte ich hier rausfliegen, habe ich keine Familie, kein Geld und keine Aussichten auf eine Zukunft. Sie sind sehr großzügig, Herr Lewis.
Ich bin zu großzügig.
Er schnauft beim Einatmen, als würde er sein eigenes Verhalten missbilligen.
Los, hol den Besen. Es gibt keinen Grund für dich, draußen rumzustromern, wenn hier drin so viel los ist.
Aber der Müller braucht unsere Bestellung für morgen. Es wird nicht lang dauern.
Er kommt immer her, nachdem ihm seine Frau ihr miserables Essen vorgesetzt hat. Ohne mein Bier würde seine Gicht ihn umbringen. Du kannst es ihm dann sagen.
Ich kann umgehen zurück.
Du redest ja immer noch. Feg auch hinter der Theke.
Ich schiele zum Schankwart hinüber, ein durchgehend übel gelaunter Mann, der mich ganz sicher nicht dort hinten haben will. Unter den Falten meines Umhangs balle ich die Faust um das Beutelchen. Ja, Herr Lewis. Ich wende mich ab und gehe zurück durch den Torbogen ins Hinterhaus. Ich sage mir, dass immer noch genug Zeit bleibt, zum Mare zu gelangen, wenn ich mich beeile, meine Pflichten zu erledigen. Die alte Frau leidet ohne das, was ich ihr verabreiche. Besonders während dieses endlosen kalten und feuchten Herbstes, und ich konnte heute Morgen schon nicht frei bekommen. Ich stelle mir vor, wie sie in dem Nest aus Decken liegt, das ich für sie gebaut habe, so schwach wie ein Küken. Ich bete, dass sie es warm genug hat. Ich gehe an meiner Schlafstätte unter der Treppe vorbei zum nächsten Wandschrank. Nachdem ich das Beutelchen in meine Tasche gesteckt habe, greife ich zum nächstbesten Besenstiel und mache Anstalten, die abgelaufenen Stufen hinaufzusteigen, um oben zu beginnen. Ein junger Mann, der bei uns logiert, wirft sich mit ohrenbetäubendem Getrampel die Treppen herunter, während er sich ein graues Wams überzieht. Sein Hemd ist nicht eingesteckt und die Enten hüpfen, während er leise vor sich hin pfeift. Offensichtlich hat er seine lüsternen Aktivitäten genossen.
»Du hast da einen Fleck übersehen«, spöttelt er, als er mich zur Seite schubst.
Er kam vor einer Woche aus Prosperitus hierher, dem Königssitz im Osten, und hat sich seitdem bei uns eingemietet. Seine städtischen Manieren sind Gegenstand provinzieller Ehrfurcht, und er findet ganz deutlich Gefallen an der Hochachtung, die ihm entgegengebracht wird. Die Damen freuen sich natürlich über seine Münzen. Ich frage mich, wann er wieder abreist, damit ich seine Laken nicht mehr waschen muss. Als ich oben ankomme, könnte ich schwören, dass Herr Lewis sich auf die Mauer legt, um mich in einem Moment der Untätigkeit zu erwischen. Und als ich meinen Besen vom Geländer zur nackten Wand ziehe, ist da kein Staub, den es auf die nächste Stufe nach unten zu fegen gäbe. Was es aber zur Genüge gibt, sind die gedämpften Geräusche der Paarung. Das Grunzen und die theatralischen Seufzer dringen durch die geschlossenen Türen der Zimmer der Damen, und ich bin erleichtert, voranzukommen, sodass ich sie nicht mehr hören muss. Sally May, die unbesiegelte Puffmutter, erscheint am unteren Ende der Treppe mit einem Kunden. Ihre blonden Haare fallen ihr bis über den Rücken, aber aufgrund von 34 Jahren des harten Lebens ist ihr Gesicht faltig. Und ihr Lächeln wie ihre Stimme haben einen zynischen Einschlag. Der Mann läuft voran und während er hochgeht, halte ich mit dem Fegen inne, um ihm Platz zu machen. Obwohl ich den Blick senke, erkenne ich seine Reitstiefel. Sie sind sehr edel und besitzen blank polierte Sporen, die silbern glänzen. Es ist einer der Söhne des Bürgermeisters.
»Wirst du wohl aus dem Weg gehen«, grummelt er.
Ich versuche, mich noch flacher gegen die Wand zu drücken, während ich mich daran erinnere, wie ich mich letzten Monat um seine Frau gekümmert habe, die im Kindbett lag. Der Sohn, auf den er so stolz ist, hat nur dank mir überlebt. Was bedeutet, dass er und ich ein gefährliches, gesetzwidriges Geheimnis teilen. Das ist der Grund, warum er mich hasst. Warum mich so viele Dorfbewohner hassen. Sie hörten Crown of War and Shadow. Der Fluch der Königreiche. Die Kingdoms of Compass-Reihe, Band 1, von J.R. Ward. Aus dem amerikanischen Englisch von Julia Abrahams, Babsi Schwarz und Christoph Hardebusch. Gelesen von Viola Müller. Ein Bramble bei Argon Hörbuch.